Das ist eine gute Frage, ja. Das ist auch eine Frage, die Frage, wie man mit einem gewissen Erfolg auch in diesem Leben operiert, ja. Eine Frage, die auch meine Frau mir hin und wieder stellt. Ich will auch damit anfangen, als wir uns kennenlernen, meine Frau und ich, da haben wir ja studiert und ich war so engagiert, dass ich an Studium gar nicht mehr gedacht habe, bis meine Freundin damals gesagt hat, du sag mal, willst du nicht mal Examen machen? Dann habe ich gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Es kommt die Revolution und dann brauchen wir doch kein Examen mehr. Das heißt, mir ist das vollkommen aus der Blickrichtung gekommen. Etwas für mich zu tun, ist in der Tat, fällt mir sehr schwer. Ich will eigentlich immer für andere was machen. Das ist auch ein bisschen, man nennt das ja, ja, es gibt einen Begriff dafür, was mir jetzt entfallen ist, so. Ja, Altruismus, also ein Altruismus, so, dass man immer für andere, also das haftet mir schon irgendwie an. Und das ist auch etwas, was mich da hindert daran, an meinen eigenen Erfolg und zu denken. Ja. Andere haben längst inzwischen Aufsichtsratposten bei allen möglichen Institutionen in dieser Stadt durchlaufen und haben auch einiges Geld dafür bekommen und so weiter. Ja. Ich habe mich da nie drum bemüht. Ja. Und das ist übrigens auch ein Problem, was mir in einer Partei wie den Grünen entgegenschlägt. Jemand, der es nicht sich einkaufen lässt, ja, ist natürlich ein Gefahrenelement in der Partei, weil er unabhängig bleibt und weil er zu allen Überraschungen fähig ist, ja, weil er nicht abhängig ist. Zum Beispiel, als ich bei dem Drogenzentrum dort oben mit Nein gestimmt habe, das Drogenzentrum vom Herrengarten zum Böllenfalter zu verlegen, brach Panik aus im Parlament und einige Grüne sprangen an meinen Tisch und haben spontan gesagt, wir machen dir die Knabenschule kaputt. Oh lala, habe ich gedacht. Ne? Das war so ein Punkt, der mir zeigt, wo die dran denken. Ja? Die denken an Erfolg und so weiter. Und sie meinen, dass das mein persönlicher Erfolg ist, die Knabenschule. Und wenn sie die mir kaputt machen, würden sie mich treffen. Das käme mir überhaupt nicht in den Sinn. Ganz abgesehen davon, dass sie das überhaupt nicht schaffen könnten, weil die Knabenschule eine Institution ist in dieser Stadt, die nicht so nicht irgendwie durch irgendeinen Idioten kaputt zu machen wäre. Ja. Also kurzum, die Frage nochmal, warum käme es mir in den Sinn, mit Peter Benz oder zu sagen, du Peter, ich bräuchte auch mal einen schönen Job oder sowas, ist mir in der Tat nie in den Sinn gekommen, habe ich nie für mich in Anspruch genommen. Das Einzige ist, dass ich sage, kann man nicht was für die Knabenschule machen. Ja? Also wieder für den anderen. Ne? Und das nehme ich dann schon gerne hin. Ja? Ich war mit Peter Benz zum Beispiel in Leipzig auf dem Deutschen Städtetag und zurück sind wir mit dem Auto gefahren, mit Chauffeur. Und irgendwann dreht er sich um und sagt, Jürgen, ich habe mir jetzt überlegt, wir werden der alternativen Kultur 1 Million geben, über 3 Jahre verteilt. Habe ich gesagt, oh, Donnerwetter, vielen Dank, Peter, prima. Also Peter Benz war auch derjenige, der mir das Du angeboten hat oder so. Also ich meine, ich glaube, die Leute mögen mich in einem gewissen Sinne, ja, weil ich kein Blatt vor den Mund nehme, ja, und in keiner Situation taktiere. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass man auch ein bisschen Angst davor hat. Der ist nicht einzukaufen, den kann man nicht mit Wohltaten zum Schweigen bringen. Ja. Aber ich will das jetzt gar nicht als eine großartige Überlegung, die mich führt, sondern es ist irgendwie ein inneres Gefühl, was mich davor bewahrt oder so. Das ist halt ein Temperament oder ein etwas, was in einem liegt. Ja. Ja, organisiere, irgendwas mache. Ja, und das ist auch so. Ich glaube, es bedarf immer Menschen, die es gut mit mir wollen und die mich auch ein bisschen schützen vor mir selbst. Glaube ich schon. Das ist meine Frau ohne Zweifel jemand, der sagt, Jürgen, Vorsicht, nicht die Grenze überschreiten. Ja, also... Ja, und wie einen die Kinder sehen, ist auch interessant. Ich will ein Beispiel erzählen. Ich habe ja meinen 60. Geburtstag gefeiert. Und ich hatte die wahnsinnige Idee, splitternackt aus einem Pappkarton zu springen. Ja? Und zwar als Hauptgeschenk des Abends. Und Jörg Dillmann und Jochen Patsch, die beiden haben mich in einem Karton nach oben getragen, Mitternacht um 12 Uhr, ich habe Geburtstag, und stellen den Karton auf den Tisch und sagen: Jürgen, wo bist du? Hier ist dein Hauptgeschenk. Und nach einer Weile mache ich den Pappkarton auf und springe splitternackt, Haare rasiert, der ganze Körper rasiert aus dem Karton. Große Verwunderung, Teile haben mich nicht erkannt, weil es so wirklich völlig entfremdet aussah. Und ich stelle mich in Pose und sage: Ein neues Leben beginnt. Das war auch meine Idee, dass ich praktisch wieder neugeboren, mit 60 nochmal neugeboren, aus dem Karton springe. Warum ich das erzähle, ist ganz was anderes. Es gab in meiner Familie einen Konflikt, und zwar die beiden Kinder. Susanne hat gesagt: Eine super Aktion, großartig. Mein Sohn hat gesagt: Du bist ein Schwein. Ich habe gesagt: Warum? Weil du nichts uns gesagt hast. Also der Felix hat ganz klar die Solidarität in der Familie eingeklagt, hat gesagt: Das macht man nicht. Ja. Wenn man so eine Aktion macht, dann ist es notwendig, dass die Frau oder die Kinder auch wissen, um was es geht. Und das habe ich nicht gemacht. Und nur das als Hinweis, wie mich meine Kinder sehen, dass also das eine Kind meine künstlerische Ader, wie du eben ausgedrückt hast, bravourös findet, und mein Sohn die solidarische Geschichte angemahnt hat oder so, ja. Der Jochen Patsch, der wusste als Einziger, und der Jörg Dillmann, die zwei. Und die Friseuse, die mich rasiert hat, 10 Minuten vor 12. Ich meine, das will ich ja nur am Rande erwähnen, dass Jochen Patsch 1994 nach Darmstadt kam, ja, und gleich gemerkt hat, wer hier die Leute sind, die die Stadt kennen und sich auskennen. Und auch damals gesagt hat: Jürgen, du musst mich hier in dieser Stadt einführen, ich will hier auch Politik machen. Und wir haben lange Jahre ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt und haben viel Spaß miteinander gehabt und haben gemeinsam Schulter an Schulter gekämpft, bis an den Punkt, wo ich. Und da ist auch ganz klar deutlich geworden: Jochen Patsch wollte an die Macht, der wollte etwas, der hat ein Ziel gehabt, der wollte hier auch aufsteigen. Während damals ich gesagt habe: Nee, ich möchte bestimmte Sachen durchsetzen, und wenn die nicht durchsetzbar sind, dann gehe ich auch weg, aus. Also, ich hatte auch keine Karriere im Sinn, in dem Sinne, während der Jochen durchaus sie hatte. Und das hat eigentlich an einem bestimmten Punkt in die Kontroverse geführt. Es geht ja immer um Steigerungen auch. Und naja, also jedenfalls, also meinen 70. Geburtstag habe ich in der Knaben. Ich habe also den 50. ja schon gefeiert in der Knabenschule damals. Den 60. dann auf der Bastion. Den 70. dann auch wieder in der Knabenschule. Und ja, da war das Highlight, habe ich mir überlegt, dass ich meine Fähigkeiten im Geiste und im Körper sozusagen zur Schau stelle. Und deshalb habe ich in meiner Knabenschule eine 7 Meter hohes Seil, dreihändig bin ich an dem Seil hochgeklettert, oben zu der Traverse, und habe von dort oben zugeprostet, den Eingeladenen. Und davor oder danach habe ich dann ein Gedicht von Friedrich Schiller, eine Ballade, die Kraniche des Ibikus, vorgetragen. Das waren 18 oder 24 Strophen. Und da habe ich mir den Ehrgeiz gesetzt, die auswendig noch aufsagen zu können. Ja, also, es ist gelungen, aber es hat einige Mühe. Aber naja, das waren so die Highlights, die ich mir vorgenommen habe. Da ist niemand gegangen, da sind alle geblieben, weil es ganz schön friedlich war. Schwieriger wäre es jetzt geworden, meinen 75. Geburtstag. Ich hatte mir ja in den Kopf gesetzt, eine große Party in der Knabenschule zu machen und dann mit der ganzen Party auf die linken Siedlungen zu gehen und sie zu besetzen. Das war so ein bisschen ein Traum. So. Der hat sich aber jetzt so langsam, hat sich da, lässt sich nicht verwirklichen, weil wir haben ja jetzt am 28. Juni, nächste Woche, haben wir ja großes Ufbasserfest in der Knabenschule. 30 Jahre Ufbasser. Jörg Dillmann hat ja zum ersten Mal 1993 ist er angetreten, und jetzt haben wir 2013, das sind genau 30 Jahre, 20 Jahre, Entschuldigung, warte mal, 93 sind 20, nee, 93 sind 20 Jahre. 20 Jahre, natürlich, Entschuldigung, 20 Jahre Ufbasser wird also jetzt am Freitag gefeiert. Und da hatte ich auch vor, sozusagen, ob man nicht im Ufbasserfest dann in die Linken, die besetzen, aus dem Fest heraus. Aber es ist natürlich so, dass wir dass wir auch entschieden haben zu sagen, entweder feiern wir oder wir besetzen. Beides so zusammen zu machen, ist taktisch ungünstig. Ein Teil bleibt dann oben, feiert weiter, ein anderer geistert durch die Nacht und so weiter. Also das war jetzt, der Traum konnte nicht erfüllt werden. Aber es wäre auch eine gute Gelegenheit gewesen, im 75. Geburtstag, dass auch ein Teil wieder nach Hause gegangen wäre, weil es unmöglich gefunden hätten, dass man zum Geburtstag eingeladen wird und zu einer Besetzung getrieben wird. Ja, mein lieber Rainer Lin, ja, erstens mal gibt es bei UFBASER ja noch einen Star, das ist der Jörg Dillmann, ne? Also da bin ich ja dann, der ist ja fast so bekannt wie ich, oder wir sind beide Stars. Interessant war, wir haben uns ja kennengelernt 1985 oder sowas. Da war das erste Punkkonzert in der Knabenschule. Und die waren auf der Suche nach einem Auftrittsort und sind zu uns in die Knabenschule gekommen und haben gesagt, sie möchten ein Punkkonzert machen. Und dann haben wir im Vorstand beraten, um Gottes Willen, da gehen alle Stühle, das ist alles hinterher eine Trümmerlandschaft. Und dann kam der Jörg Dillmann und der Kossi und die haben gesagt, Jürgen, wir stehen und wir garantieren dir, passiert nichts, wir sind da. Und dann habe ich gesagt, ein Wort drauf, ein Mann, ein Wort, okay, wir machen es. Und habe das dann durchgesetzt im Vorstand, die Party lief, wir waren natürlich viel Bier unterwegs und so weiter, aber hinterher alles okay, alles top. Und seitdem rührt unsere Freundschaft mit den UFBASER. Seit 1985. Also, der ist schon mal 15 oder 20 Jahre gemeinsame Kulturarbeit. Die haben ja viele Konzerte gemacht. Die kannte ich ja aus der Knabenschule, waren wir ja schon sehr befreundet. Und von daher gesehen war das dann nicht so, dass ich als Star darüber kam, sondern ich kam als jemand, der schon immer dazugehörte, in gewissem Sinne. Ja. Und, das ist ja ein schöner Dreiklang. Ganz was Schönes. Jedenfalls, als ich zu UFBASER wollte, habe ich mir schon immer vorgenommen, eine kleine Tätowierung zu machen. Und ich hatte schon immer den Anker im Auge, weil ich dachte, dass das etwas Traditionelles ist und eigentlich, so habe ich das auch interpretiert, dass ich eigentlich ein Pirat bin, der in vielerlei Dingen unterwegs ist, allerdings ein Pirat zu Lande. Ja, so habe ich mir das zurechtgelegt. Und als es dann soweit war, habe ich gesagt, gut, jetzt die Parlamentsarbeit fängt an. Ich bin jetzt in der Fraktion UFBASER und dann bin ich zum Mönch gegangen, ins Tätowierinstitut. Und der hat mir dann einen ziemlich großen Anker hier drauf gesetzt. Ich habe mich dann auch nicht getraut zu sagen, hier Mönch, mach doch mal den Anker ein bisschen kleiner, nicht so ein dickes Ding. Da hat er ein großes Teil da drauf gemalt. Und dann, nun gut, dann habe ich 14 Tage lang ein langärmeliges Hemd getragen, sodass ich dann nicht jedermann das gleich auffiel, auch in meiner Familie. Und als dann so der größte Sturm vorüber war, habe ich gesagt, ach, das habe ich mir schon machen lassen vor ein paar Wochen und so. Und habe das dann also auch, ist dann auch aufgenommen worden, aber auch mit Kritik. So nach dem Motto, du alter Idiot, musst du auch noch ein Tattoo dir machen lassen. Interessant wäre auch zum Beispiel die Überlegung, wo es wirklich Konflikte gab. Ne? Wo habe ich große Konflikte? Ich meine, Konflikte laufen immer bei mir über das Politische. Dann hatte ich einen großen Konflikt mit meinem Kollegen in der Knabenschule, Bernd Breitwieser, weil ich mich sehr stark engagiert habe für die Grünen und politisch und außerhalb. Und der Bernd hat immer die Arbeit in der Knabenschule gemacht. Und da gab es schon manchmal Differenzen, dass er gesagt hat, weißt du, Jürgen, alles kann ich hier nicht machen, du musst jetzt schon auch mal wieder kommen oder so weiter. Ja. Also es war nicht so, war schon auch schwierig für den Bernd, für mich vielleicht auch. Und dann natürlich den Konflikt mit den Grünen, mit Jochen Patsch natürlich der Konflikt, dass ich gegen ihn gestimmt habe in Sachen Drogenzentrum und Oettinger Villa, wo ich zweimal Nein gesagt habe, ne. Und das war für ihn dann schon so der Punkt, wo er gesagt hat, fliegst raus, schmeiß dich raus. Ja, das ist, wirft natürlich auch, Jochen Patsch war schon sehr gekränkt. Und nach 2 Jahren habe ich dann mal ihn angesprochen und habe gesagt, wollen wir es nicht vergessen und mal ein Glas Sekt trinken. Hat er sich auf dem Absatz rumgedreht, ist gegangen. Jetzt vor 2, 3 Jahren haben wir wieder Gespräche miteinander geführt. Und jetzt begrüßen wir uns eigentlich wieder sehr gut. Ich habe ihn auch beglückwünscht zu seinen Wahlen. Und wir haben eigentlich jetzt ein ganz nettes Verhältnis, glaube ich, schon zu sagen zu dürfen. Die Knabenschule. Ja. Ja, was ist mit der Knabenschule, wenn ich das mal so betrachte? Also es fing ja damit an, dass wir vom Kinderladen ein Räume gesucht haben, weil wir am Marienplatz aus der KW1, aus der Kinderwerkstatt rausgeflogen sind. Da suchten wir neue Räume. Und da haben wir die Knabenschule gefunden. Und da ging ein großer Streit los. Ein Teil hat gesagt, der Eltern, das ist viel zu groß, das kriegen wir nie von der Stadt. Ein anderer Teil hat gesagt, es ist ideal, wir machen es. Und wir haben uns dann durchgesetzt, ja, wir kämpfen drum. Und Günter Metzger hat dann tatsächlich nach einjährigen oder anderthalb Kampf und Auseinandersetzung zugestimmt und hat seine Unterschrift unter einen Vertrag gesetzt. Knabenschule-Vertrag, Günter Metzger, Jürgen Barth. Wir beide stehen da drunter. Und das war natürlich eine großartige Leistung. Und wir haben dann im Grunde angefangen in einem Haus mit Null, mit nichts. Und haben mit dem Prinzip des Wachsenlassens sozusagen die Arbeit aufgebaut. Das heißt, wir haben am Anfang eine Versammlung gemacht, es kamen verschiedene Gruppen zusammen und haben dann gesagt, gut, wir haben kein Mobiliar, wir haben keine Scheinwerfer, wir haben keine PA, wir haben tausend Dinge nicht, wir haben dann praktisch über Jahre hin langsam diese Knabenschule wachsen lassen. Und sie ist immer etablierter geworden und immer besser ausgebaut. Und dann Schritt für Schritt haben wir sie gefestigt. Und das ist ein großes Merkmal der Knabenschule, das nämlich wachsen lassen, mit kleinen Schritten das aufzubauen. Und die andere wichtige Sache ist die von der Knabenschule, dass es offen war. Dass wir in der Tat gesagt haben, wir sind offen. Ja. Wer etwas machen will, ist gern aufgenommen. Wir sagen nicht immer als erstes Nein, sondern wir sagen zunächst mal, ja, komm. Wir wollen versuchen, es zu machen. Wie können wir es machen? Das war auch so etwas, was sozusagen in der Öffentlichkeit dann große Beachtung gefunden hat, dass wir aus dem Kleinen groß geworden sind und doch mit einer Offenheit für alles sozusagen, für alle da waren. Ne? Dass wir zu Diensten waren, dass wir der Kultur gedient haben. Ja. Ihr habt das erste Jazzkonzert mit Peter Brötzmann. Ja. Das erste Jazzkonzert in der Knabenschule war mit Peter Brötzmann und du, der du hinten irgendwie Ziegelsteine aufeinander gestoßen hast oder so als Geräuschdinge. Ich weiß noch ganz genau, da habe ich gedacht, oh lala, du hast schöne Instrumente mitgebracht.
Ich habe mal bestimmt auch Gitarre gespielt.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Aber da waren auch so zwei, drei Ziegelsteine hinten. Naja, also, wie gesagt, mich reizt auch immer eher, wenn die Leute kommen und irgendwas Unmögliches im Sinn führen. Das reizt mich sofort, weil ich sage, das können wir realisieren, das machen wir. Ja. Das heißt, wenn irgendwie, jetzt mit dem Hanno Hähne haben wir Theater gespielt, Theaterquarantäne, Karl May, der Schatz im Silbersee. Wir sind beim Klaus Lavie in die Bude gegangen, das ist eine Halle, ein Durcheinander war da drin, ein Chaos, eine Wüste. Die haben gesagt, da kann man nicht Theater. Doch, habe ich gesagt, wir räumen die aus, wir machen das. Also immer, wenn etwas unmöglich scheint und etwas schwierig, das ist für mich genau immer der Punkt, wo ich sage, ich zeige es hin, ich kriege das hin. Ja. Und das ist so, warum ich immer offen bin für das Außergewöhnliche, für das, was noch nicht so en vogue ist. Also, dass man, ich gehe natürlich auch zu Wolfgang Seliger in Missa Solemnis von Beethoven gehe ich auch. Ich bin ein großer Anhänger klassischer Musik und ich prahle nicht damit, aber ich habe seit Jahren ein Abo im Staatstheater über die Sinfoniekonzerte oder so. Und also ich höre auch zu Hause viel klassische Musik. Aber das ist für mich auch klar. Aber im praktischen Leben versuche ich immer gerne etwas Außergewöhnliches zu machen, etwas durchzusetzen, was noch Schwierigkeiten hat, was kein Geld hat. Ein Ausländer, der keine Aufenthaltsgenehmigung hat und seit 20 Jahren hier lebt. Und da kämpfe ich darum, wie kann man den hier legal machen? Wie macht man das? Und alle sagen, Anwälte, Jürgen, das hat keinen Zweck, das ist unmöglich, das geht nicht. Und dann gehe ich hin irgendwo zum Ordnungsdezernenten und sage, was können wir machen? Und dann ist er auch überrascht, dass er sagt, Sie kommen aber jetzt in der Sache, das kann ich doch nicht machen. Ich kann doch nicht als Ordnungsdezernent Ihnen jetzt Tipps geben, wie man einen Illegalen legal macht. Da mache ich mich doch strafbar. Ich habe gesagt, aber das wäre gerade mal eine Herausforderung für Sie. Ja, ja, dann hat er natürlich gelächelt und hat gesagt, eigentlich ja, aber ich kann es nicht. Kurzum, das zeigt so, dass ich mal Spaß dran habe, etwas Besonderes, etwas zum Durchbruch zu verhelfen. Ja,
ja, weil Köln, mein Vater ist von Köln nach München versetzt worden, im Rahmen der Luftwaffe, Lufthansa, am Flughafen Riem. Und da hat er seine Familie mitgenommen. Ja, hat seine Familie mitgenommen. Und da waren wir in München. Und dann bei den Bombardements in Köln, einmal ausgebombt, in München zweimal ausgebombt, bei diesen Bombardements. Die wurden dann an meinem Vater zu viel, hat gesagt, so jetzt hier Familie, jetzt aufs Land, ab. Und dann sind wir nach Scheiern gekommen, Kloster Scheiern an der Ilm, bei Pfaffenhofen an der Ilm, ja. Und ja, da habe ich dann meine Kindheit, meine Jugend verbracht sozusagen, so von 6 Jahren bis 12 oder so, ja. Schon so eine Kindheit. Das war ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ja, und bin auch dann übergangslos in die katholische Kirche gegangen und Kommunion und Firmung, was so alles anstand. Ich war natürlich kein, meine Eltern waren kein religiös geprägten Menschen, ne? Sondern die haben immer gesagt, Jürgen, du musst dahin. Bin ich hin. Habe ich so alles mitgemacht. Die Fronleichnamsprozession, Kreuzfindung, Kreuzerhöhung. Und natürlich die anderen alle, weil in Köln, in Kloster Scheiern war ein kleines Splitter vom wahren Kreuz Jesu. Ja. Das war als Reliquie da vorne. Und da hat man dann gefeiert, einen ganzen Feiertag gehabt. Kreuzfindung war, wann man das Kreuz gefunden hat, und Kreuzerhöhung, wann man es ausgegraben hat oder irgendwie sowas. Und naja, und wenn da irgendwie ein kirchliches Fest war, war natürlich die Krüge. Ey, Buben, komm mal her, Jungs, Buben, ey, Buben, kommt's mal her, da sammelt's mal die Krüge ein, ihr kriegt's ein 50er. Gegen ein 50er haben wir dann den Nachmittag über die Krüge geschleppt. Oh, schon mal genippt am Bier vielleicht? Naja. Ja, das ist schon das war schon das Wesentliche in meinem Leben. Rainer. Ja, der Weißhorde war auch dabei gewesen. Das habe ich genannt, ganz genau gesehen. Das haben wir alle gesehen. Ja, ich sage mal so, mein Name ist Jürgen Barth, fange ich doch mal an. Ich bin am 27.07.1938 in Köln geboren. Das heißt, in 4 Wochen begehe ich meinen 75. Geburtstag. Und nun das ganze Leben aufzuzählen, ist ja sozusagen unmöglich. Was momentan wichtig ist, mit zunehmendem Alter blickt man zurück etwas. Sagt man, was war eigentlich gewesen? Das heißt, so ein bisschen Rückblick. Und man bewertet irgendwie die verschiedenen Phasen des Lebens, ja. Und da will ich gleich mal sagen, wenn ich mein Leben grob einteile, dann ist klar, Kindheit in der Nazi-Zeit, 38 bis 45, Jugend unter Adenauer, 45 oder 49, war dann natürlich die Adenauer-Zeit. Und die hat, wie man ja weiß, doch gedauert bis 1965, 66 so etwa. Und das ist auch der Beginn meines bewussten Lebens sozusagen, ja. Nazi-Zeit war natürlich, da war ich viel zu klein. Die Adenauer-Zeit habe ich natürlich schon empfunden als drückend und als mir wenig zusagende Zeit. Und die Zeit dann, die anfing mit 1963, habe ich am Abendgymnasium das Abitur gemacht. Dann habe ich auch angefangen zu studieren in Darmstadt. Das war 1963 und heute schreiben wir das Jahr 2013. Genauer gesagt ist ja heute der 19. Juni 2013. Das heißt, ich bin vor genau 50 Jahren nach Darmstadt gekommen. Dieses Jahr jährt sich das zum 50. Mal. Und wenn ich so mal zurückblicke, dann ist natürlich Darmstadt die Zeit, die mein Leben geöffnet hat. Ja? Und das ist natürlich dann die 68er, 67, 68, die Studentenbewegung, in der ich dann auch vollständig aufgegangen bin. eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, und das ist das Hauptgefühl, es gibt ja noch mehr Menschen, die so denken wie ich. Davor die Zeit war das Gefühl, ich bin alleine, niemand denkt so wie ich. Entweder bin ich verrückt oder alle anderen sind verrückt. Und die Zeit der Studentenbewegung war der große Aufbruch, wo ich sozusagen gemerkt habe, ja, es gibt ja noch zigtausende von Menschen, die genauso denken, die das ein ähnliches Lebensgefühl haben, mit denen ich zusammen dann allerlei politische, kulturelle, humorvolle Aktionen gemacht habe und unternommen habe. Und das ist eigentlich so ein großer Einschnitt, nämlich 67, 68. Nun, Darmstadt, es war insofern, stand in meiner, auf meinem Schirm, weil ich in Kassel Abendgymnasium Abitur gemacht habe und ich einige Freunde hatte, die gesagt haben, sie gehen nach Darmstadt studieren. Und da habe ich gesagt, da gehe ich gerade mit. Und in Darmstadt hat man damals das Gewerbelehrerstudium als an der Hochschule eingeführt. Und ich wollte Berufsschullehrer, Gewerbelehrer werden. Habe im Laufe der Zeit allerdings dann gewechselt auf Gymnasiallehrer. Das Studium habe ich eine lange Zeit schleifen lassen, wegen der Studentenbewegung. Immerhin habe ich 1963 mich eingeschrieben und das Examen habe ich gemacht 1975. Also schlanke 24 Semester habe ich studiert. Dazwischen große Zeiten, wo ich eigentlich nicht studiert habe. Und habe aber dann das Examen gemacht, 1975, und habe dann auch das Referendariat gemacht am Schulhof Bergstraße. Ich habe also das erste und zweite Examen sehr wohl gemacht, habe allerdings dann bei der Frage der Einstellung, ich hatte dann die Fächer Geografie und Politik, und das war damals die Lehrer, es war ein Überangebot an Lehrern, und mit dieser Fächerkombination hatte ich von vornherein keine Chance. Habe mich, glaube ich, noch nicht mal beworben. Also das ist sowieso so, mir haben sich viele Dinge sehr, sehr prägnant eingeprägt. Ich habe hohe Erinnerungs... Und da fängt es natürlich an mit dem Republikanischen Club, RC, der damals in der Erbacher Straße war. Und wir sind dann gewechselt, soweit ich mich erinnern kann, natürlich in den, ich glaube, zunächst in die Casinostraße, dort wo heute Heimat ein kleines Lokal ist zum Essen, Heimat heißt das. Und dann haben wir gewechselt, wie du schon gesagt hast, in das Sozialistische Zentrum in der Leuschnerstraße. Und da hat sich dann Kultur vermischt. Und das, da kommen wir gleich auf einen sehr wichtigen Punkt. Ich meine, die ganze Studentenbewegungszeit waren wir politisch elektrisiert. Ja? Das heißt, es gab nur ein Thema, elektrisch, politisch elektrisch. Ja, also. Und wir haben dann abends Kultur gemacht, insofern, als wir ins Schlosskeller gegangen sind, Stones und Beatles gehört haben und wie sie alle die Bands heißen. Da ging dann die Party ab. Ja. Und das kann man, will ich, ob man das kulturell so unbedingt nennen will, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war diese Musik die Begleitmusik unserer politischen Aktion, ohne Zweifel. Das hat sich dann im RC, im Sozialistischen Zentrum, in der Leuschnerstraße, Entschuldigung, insofern gewandelt, als wir dann da angefangen haben, Bands einzuladen, die ein bisschen auch schon einen musikalischen Anspruch mehr hatten. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Band Amondyl. Amondyl, das war eine ganz gespenstische Band, ich habe das noch nie gesehen. Die haben Musik gemacht, aber in einem verdunkelten Raum, dann auch so Körperaktionen, haben sich so aufeinandergesetzt und haben auch so Szenen gespielt. Neben der Musik. Und das war für mich schon also so erstaunlich. Und natürlich haben wir dann auch Diskussionen gehabt, Leute eingeladen. Wir hatten große Namen da, fallen mir jetzt alle gar nicht ein. Und das war die Vermischung von Politik zur Kultur hin. Und das Interessante ist ja, dass nach dieser politischen Bewegung, nämlich nach dem kalten Herbst in 77, haben ja viele politisch engagierte Leute sich der Kultur zugewandt. In dem Rahmen ist dann auch über lang oder kurz die Knabenschule entstanden.
Ja, das heißt also, es war eine große Akzentverschiebung von dem Politischen hin zum Kulturellen.
Ja, sicher, klar. Natürlich an die beiden sowieso. Du hast jetzt so Namen genannt, die wieder Anwälte sind. Das war auch interessant. Wir wurden ja in politische Prozesse verwickelt. Und die haben dann sozusagen, da haben Anwälte eine große Rolle gespielt. Goldsem, Rupert von Plotnitz, Hans-Heinz Heldmann, Viktor Pfaff, Sebastian Kobler, natürlich auch unsere, Uli Röder, der uns auch vertreten hat, oder dann die Barbara Schön und auch der jetzige Bürgermeister in Rottgau, den Namen habe ich gerade vergessen, Kern. Ja, der ist jetzt Bürgermeister und eine große Stellung, der Kern.
Ja, ich meine, die Justiz, das kann man mal gut sehen. Kann das vielleicht an so einem Beispiel mal klar machen. Es war ja so, eine große Bedeutung hat ja für uns die RAF gespielt. Insofern, als wir in der ganzen politischen Zeit auch doch Sympathien mit der RAF hatten, mit der RAF. Das heißt, wenn da bestimmte Aktionen liefen, dann war, wie das später dann in einer großen Aktion mal diskutiert wurde, klammheimliche Freude da, ohne Zweifel. Wir haben das verfolgt und haben das aber zunehmend als eine Tragödie dann immer mehr empfunden. Insbesondere, ich erinnere mich an eine Diskussion in Frankfurt, im großen Hörsaal, wo Cohn-Bendit gesagt hat, bei dieser Flugzeugentführung Jemen, ja, und dann, ja. Und da hat er gesagt, bisher nicht weiter. Also hat er einen Strich gezogen, ganz klar, dass man diese menschenverachtenden Aktionen sozusagen nicht gut fand. Und in dem Zusammenhang war dann auch prompt das alles eingeläutet, als die drei führenden Leute in Stammheim sich zu Tode kamen. Das heißt, entweder wurden Waffen hineingeschmuggelt und im Endeffekt haben sie sozusagen kapituliert und haben sich selbst oder durch Helfershelfer zu Tode gebracht. Und das war dann ein Moment, wo wir hier in Darmstadt gesagt haben, das ist eigentlich auch ein Stückchen das Ende der Bewegung. Wir sind dann zur Beerdigung gefahren nach Stammheim und in Stuttgart und sind dahin gefahren. Und da gab es einen großen Zug von Leuten, die hoch auf den Friedhof gingen. Und auf dem Weg dorthin gab es einen VW-Fahrer, der sozusagen absichtlich versucht hat, durch Gas geben in die Leute hineinzufahren oder die zu schrecken mit Steuerbewegungen, mit dem Lenkrad. Und den ist angehalten worden, dann sind ihm alle Scheibenwischer abgeruppt worden und die Antenne und so weiter. Dann kam Polizei und hat die vertrieben, Leute, die sein Auto kaputt gemacht haben. Und ich bin geblieben und habe gesagt, ich habe genau gesehen, er ist in die Leute hineingefahren und er hat die Leute mit seinem Auto gefährdet und angefahren und versucht zu verletzen. Und ich bin dann dort stehen geblieben und dann habe ich ausdauernd dort verlangt, die Namen auch der Polizisten und so weiter. Kurzum, bin dann nach Hause gefahren. 4 Wochen später kam wurde ich als Rädelsführer dieser Attacke auf das Auto angeklagt. Und ich habe das versucht zu beruhigen. Es kam zum Prozess in Stuttgart, Uli Röder war der Anwalt und hat mich dann verteidigt. Die Richterin hat gesagt, verurteilt. Sie hat nichts gelten lassen, keine Zeugen und nichts. Also kurzum, ich bin verurteilt worden und bin dann in einem langjährigen Verfahren, wo dann der Rechtsanwalt Riemann in Frankfurt, der nach 2 oder 2,5 Jahren die Einstellung des Verfahrens sozusagen erreicht hat. Also das so als kleine Geschichte, dass man sozusagen verurteilt wurde ohne jede Schuld und langjährige Prozesse notwendig waren, um einigermaßen aus der Sache herauszukommen. Es gab eine Verurteilung, bestimmte Tagessätze wurden, das wurde mit Geld sozusagen, also ich weiß es jetzt gar nicht, es waren irgendwelche Tagessätze, 4 Wochen oder so etwa, Tagessätze, die ich als Strafe bezahlen sollte oder ableisten sollte im Gefängnis oder so. Ne? Es war also keine große Bestrafung, aber da ich Lehrer werden wollte, ja, war das natürlich eine Katastrophe, wenn man da so als Vorbestrafte in den Lehrerdienst geht, ohne dass man irgendwie Schuld hatte. Also das ist, es ist, gehört auch eine gewisse, ja, ich bin auch da, wie sagt man, ja, beratungsresistent. Das heißt also, ich lasse mich dann nicht irgendwie auf den weicheren Weg auf das Nachgeben, darauf lasse ich mich nicht gerne ein, sondern ich bin schon so ein Typ, der sagt, ich möchte die Sache, die ich präsentiert habe, auch gerecht und in seiner Wahrhaftigkeit durchsetzen. Ja? Und das hat mich, andererseits muss ich sagen, es hat mir auch immer irgendwie einen Spaß gemacht oder es hat mir auch immer einen Antrieb gegeben, mich einzusetzen, doch noch etwas zu erreichen, was hier unmöglich erscheint. Also zum Beispiel die Trauer um die Rastgenossen. Wir sind da hingefahren, ich persönlich, einfach, ich wollte einfach auch meine Trauer kundgeben, weil es ein so gescheitertes Projekt war. Es war ein gescheitertes Projekt, aber ich wollte auch zeigen, dass ich darüber betroffen und unglücklich bin. Das wollte ich eigentlich zeigen. Sonst hätte man sagen können, warum fährst du da überhaupt hin? Also ich wollte da hinfahren, ich wollte schon mich zeigen. Ja. Dass es dann so endet, dass ich dann dafür bestraft werde, das wollte ich nicht einsehen. Insofern habe ich dann gesagt, nee, das fechte ich durch und das hat auch 2 oder 2,5 Jahre gedauert. Ja, kann ich nur zustimmen. Es ist ohne Zweifel so, dass sie sich verrannt haben. Ich meine, was für mich, also wenn ich die RAF überhaupt bewerten will, dann war natürlich anfänglich für mich klar, die wollen die Welt verändern, die wollen den Finger in die Wunde von furchtbaren Entwicklungen legen, Vietnam und so weiter, Amerikaner. Aber mehr und mehr war es, haben sie dann eigentlich nur noch für ihre eigene Sicherheit, für ihr eigenes Leben gefochten. Das heißt also, die ganzen Aktionen, die dann auch schlimmer waren mit Toten und mit Überfällen, galten ja den zur Befreiung der im Haft Sitzenden. Es war ja gar nicht mehr, dass sie irgendwie eine andere Forderung aufgestellt war. Es ging nur noch darum, die in der Haft Sitzenden zu befreien. Und das, da muss ich sagen, das war für mich dann, das war für mich nicht mehr eine richtige Richtung. Das war für mich uninteressant. Sie hatten, die Leute, die in Haft saßen, hatten etwas gemacht und sie saßen eigentlich zu Recht in Haft. Ja. Oh, sie haben jemanden getötet und sind dafür in Haft genommen worden. Und das war dann der Hauptinhalt der RAF noch. Und von daher war das für uns, für mich auch die, der ich schon so mal für mich in Anspruch nehme, das Leben, die Gesellschaft zu ändern, das Leben der Menschen glücklicher, bequemer, humorvoller zu machen. Das ist eigentlich so meine Hauptrichtung, warum ich politisch kämpfe. Ich will also nicht, dass es mal auch andere etwas aufdecken. Ich will nicht andere überführen der Lüge und ihren Hinterhältigkeiten aufdecken. Mein Hauptziel war schon, dass wir, dass die normalen Menschen glücklicher, bequemer, humorvoller, im Wohlstand auch leben und dass es ihnen gut geht und dass sie für eine gute Sache auch in der Welt sind. Ja, das Hotel Traube war ja 1970, 1971, gab es auch eine große Empörung unter den Studenten. Es war mangelte an Wohnraum. Wir haben in dem Verwaltungsbau an der TU ein Sleep-In gemacht. Wir haben so 10, 20, 25 Studenten nachts geschlafen, um dem Ausdruck zu verleihen, dass sie die Wohnung suchen. Und einer von denen, ich glaube, es war der Gerhard Wald, der hat den Schlüssel von der Traube irgendwie ergattert. Das Hotel Traube war ja das erste Hotel am Platz über 20 oder 40 Jahre lang. Und in dem Hotel hat auch Konrad Adenauer übernachtet. Auf jeden Fall, dieses Hotel war mehr und mehr leer gestanden und wurde dann von der Stadt übernommen und es waren dort Institute untergebracht. Und es waren mindestens 20 oder 30 Zimmer leer gestanden. Und das haben wir herausbekommen und der Gerhard Wald hat den Schlüssel bekommen und wir haben dieses Hotel dann überraschend besetzt, sind dort auch eingezogen und dann brach natürlich die Empörung aus, aber
die Bevölkerung von Darmstadt hat gesagt, ja, wenn das Hotel leer steht, warum sollen die Studenten nicht drin wohnen? Und wir haben dann große Aktionen gemacht, und große Demonstrationen. Der Magistrat der Stadt Darmstadt unter dem Heinz-Winfried Sabä, und wir haben immer Heinz-Winfried Sabäis gesagt, jedenfalls, der hat uns eingeladen und hat gefragt, unsere Motivation und so weiter. Und nach langen Verhandlungen hat das Studentenwerk dann die Schirmherrschaft übernommen über die Räume. Und das Studentenwerk hat dann an uns die Räume vermietet. Und da haben wir dran gewohnt, mindestens 5, 6, 7 Jahre lang. Bis dann das Hotel mehr oder weniger übernommen wurde von anderen und dann letztlich auch abgerissen wurde. Heute ist ja an dieser Stelle nicht mehr das Hotel Traube. Wir haben richtig Miete bezahlt. Das Studentenwerk hat kassiert, 70 Mark oder so, oder 80 Mark. Das im Verhältnis gesetzt zu heute, wo die Studenten 750 Mark bezahlen. 750 Mark müssen heute Studenten bezahlen im Studentenwohnheim, während wir 50, 60, 70 Mark oder so bezahlt haben. Also es war natürlich, dieses Hotel Traube war natürlich nicht dieses nüchterne nur Wohnen, sondern wurden natürlich Partys gefeiert, Siege gefeiert, wenn bei einer Demonstration viele Leute waren, dann war bei uns Treffpunkt. Die Vorbereitung zu den Demonstrationen waren bei uns gemacht. Eine große rote Fahne war auf dem Dach gehisst und eine der ersten Forderungen des Magistrats war, sie verhandeln nur mit uns, wenn wir die rote Fahne einziehen. Und das ist dann auch geschehen und wir haben dann während der Verhandlung auf jeden Fall die rote Fahne eingezogen. Es waren natürlich auch allerlei Initiativen und Aktivitäten oben. Natürlich, das erste Stock war besetzt, der zweite Stock war besetzt und das Dach war besetzt. Ja. Und im Dach war oben ein Beet, ja, aber mit einer Verglasung, also eine... Ein Gewächshaus, richtig, Entschuldigung. Ein Gewächshaus war oben auf dem Dach, wo für das Hotel tatsächlich die frischen Sachen gezogen wurden. Salat und Gewürze und so weiter. Und das war dann unser Essensraum. Also das war der Speiseraum für den ganzen obersten Stock. Und da waren ja, ich meine, ich hab ja noch alle Unterlagen, ich habe auch noch Briefköpfe und Briefumschläge mit dem Aufdruck Hotel Traube. Und die waren dann dort oben, war das Personal, hat da oben das Personal gewohnt. Und wir hatten dann da oben das besetzt. Und das waren eher kleine, bescheidene Zimmer. Aber es sehr schön war, dass das so eine Geschlossenheit hatte und so praktisch eine große WG war. Eine große WG war das. Und ich habe ja auch noch alle Unterlagen und alle Namen, die sozusagen da gewohnt haben. Denn am Briefkasten hatten wir alle Namen aufgeschlüsselt, damit der Briefträger auch die Post zustellen konnte. Naja, und da haben wir eine ganze Weile gelebt und haben eigentlich auch viele politische Aktionen dort gemacht. Wir waren ja am Nabel Darmstadts. Das war ja der Nabel, der Luisenplatz ist ja der Nabel Darmstadts. Damals ging noch der Verkehr herum, also die Autos fuhren dort noch über den Platz. Und wir haben damals, als wir da lebten, die Planung des Karstadt-Gebäudes sozusagen miterlebt. Eine Grube gegraben worden mit den vielen Tiefgaragen. Und auch das Ingenieurbüro war in unser Hotel Traube untergebracht. Auch das stand leer, was wir dann in einer zweiten Besetzungsaktion auch noch besetzt haben, um dort zu wohnen. Aber da wurden wir dann doch von der Polizei rigoros rausgetrieben. Es war repräsentativ, ohne Zweifel. Ne? Also interessant ist ja, dass wir auch, als wir dann ausgezogen sind nach 7 Jahren, haben viele Leute Tische und Sessel mitgenommen aus der Traube, die sie zum Teil heute noch haben. Der Jochen Franke in Bremen, dort oben, der hat immer noch einen Stuhl, sagt, der kommt aus der Traube. Das waren so Erinnerungsstücke. Ne? Bei der Theateraktion war ich sehr wohl dabei, weil wir nämlich der Kohli, ich weiß gar nicht, wer noch, der Martin Roth und ich, wir haben 3, 4 Leute, haben uns dann in die Runde gesetzt und haben dann den Oberbürgermeister gespielt und dann den Völlington-Chef, Schmidt, glaube ich, hieß der damals, und haben dann so eine Persiflage auf die herrschenden Verhältnisse gespielt, dass der Polizeidirektor Bernet
und der Oberbürgermeister Sabais und der Völlington-Chef Schmidt und also die Repräsentanten dieser Stadt sozusagen in ein Gespräch sich sozusagen verwickelt haben und lustig gemacht über die herrschenden Verhältnisse. Und das war also eine spontane Situation. Und mein Freund Erwin Wehner hat sogar mal ein Tonband davon gehabt, von diesem Theaterstück. Aber leider, das ist verloren gegangen. Aber es gibt noch ein, zwei Bilder, die deutlich diese Situation widerspiegeln, wie die Leute unten im saßen und wir so ein bisschen erhöht irgendwo in so einer Runde oder sowas da gespielt haben. Ne? Also wie gesagt, wir hatten, und ich glaube, das ist auch wichtig, die Studentenbewegung war ja in Darmstadt sozusagen aus der TU entstanden und es waren ja eigentlich in der Regel eher schwerfällige Studenten oder eher Studenten, die sozusagen auch das Studium mehr im Blick hatten als in geisteswissenschaftlichen Universitäten wie Frankfurt oder woanders. Ja. Und diese Studenten hatten natürlich so auch, wie soll ich sagen, keinen, war das, also wie soll ich sagen, die Hinwendung in anderen Städten zu KBW oder KBDML oder KBDAO, also diese rigideren Formen der politischen Organisation, haben in Darmstadt eigentlich eher sehr dezent stattgefunden. Wir hatten dann den KBW, hat eine gewisse Stärke. Wir hatten aber in Darmstadt auch immer eine große Spontilager, wie wir uns nannten. Ja. Und dieses Spontilager neigte eher zu einem, wie soll ich sagen, zu einer bürgerlichen oder zu einer libertären oder zu einer revolutionären Bourgeoisie, also die im guten Sinne ein Mittelstand. Und diese, wie soll ich sagen, diese Gruppierung war in Darmstadt sehr stark und hat uns auch davor bewahrt, vor diesen rigideren Formen der KPD, ML und schwarze Linie und rote Linie und so weiter. Ne? Also und da ist Sebastian Kobler sicher einer der Gestalten, die da eine große Rolle gespielt haben, die auch immer abgewogen hat. Wir wollten auch immer integer sein und auch nie irgendwie, wollten nicht mit faulen Tricks und Lügen arbeiten und Übertreibungen, sondern der Sebastian Kobler hat immer gesagt, es genügt, wenn wir versuchen, das darzustellen, was wirklich ist. Und Übertreibungen waren eigentlich nicht so unsere Sache. Ja, natürlich, das würde ich auch nochmal als einen ganz wichtigen Einschnitt. Ich habe ja dargestellt, dass sozusagen die ersten 10 Jahre oder der kalte Herbst, der politische Herbst in Deutschland, daraus hat sich entwickelt so langsam die Stadtbahnbewegung. Und die Stadtbahnbewegung ist für unsere Region hier absolut der Auslöser natürlich für die Hinwendung zur parlamentarischen Politik. Da gibt es keinen Zweifel, gerade die Linke in Frankfurt und die Linke auch hier in Darmstadt hat ein großes Engagement in der Stadtbahnfrage gehabt, nämlich so 1978, 80, 83 und so weiter. Da waren ja die 4, 5 starken Jahre der Stadtbahnbewegung. Und da war es sicherlich die Frankfurter, die gesagt haben, so, jetzt werfen wir mal den Ball ins Wasser und treten mal zur parlamentarischen Wahl an, wo wir immer jahrzehntelang oder mindestens 10 oder 15 Jahre gesagt haben, niemals, niemals. Es gab in unserer Wohnung eine Box, eine Wahlbox mit einem Schlitz oben drin und da stand irgendwie drauf, niemals Parlamentarismus. Also kurzum, das war genialer Einfall von auch den Frankfurter Linken. Die gesagt haben, wir treten an. Und siehe da, wir hatten einen enormen Erfolg, 10%. Ja. Auch hier, der Vorläufer in Darmstadt war ja die WGD unter dem Fetsch. Und die haben ja 1977 zum ersten Mal kandidiert, 10%, 9,6% gemacht. Und die Darmstädter, die Grünen haben sich dann langsam daraus entwickelt. Und hier in Darmstadt, wenn ich jetzt mal nochmal kurz in mein Papier schaue, dann haben sich in Darmstadt Kreisverband der GHL vergründet sich. Augenblick, das will ich schon nochmal. Broschüre, die Grünen. Am 17. September 1979 haben Gründung des Grünen Kreisverbandes im Goldenen Anker hier in Darmstadt. Also das war 1979 und dann hat die WGD und die Grünen haben dann in Darmstadt zum ersten Mal 1985 kandidiert. Und da war ich natürlich dabei. Davor war natürlich auch eine große Auseinandersetzung. Die Grünen haben ja schon eine Zeit lang bestanden. Die haben sich ja 1975 oder 76 in Frankfurt gegründet. Und hier in Darmstadt entbrannte dann der Kampf, ob wir mit der WGD zusammen etwas machen. Und es war dann schon der Flügelkampf Fundis und Realos. Der hat sich sehr früh herausgebildet. Und wir sind dann mit einer Fraktion, die sozusagen gemischt aufgelegt war, also Fundis und Realos. Wir sind dann 1985 in die Kommunalwahl gegangen und haben auch sofort 9% oder so erreicht oder um die 10%. Also ein riesengroßer Erfolg. Wir waren dann mit, glaube ich, 6 oder 7 Parlamentariern, sind wir eingezogen in das Parlament hier in Darmstadt und ich war damals dabei. Gut, und ich bin dann eigentlich den Grünen treu geblieben, lange Jahre und bis hin auch zu Beteiligung an Koalitionen. Und das war schon auch so, dass man sich von einer radikaleren politischen Bewegung in eine gemäßigtere, im Parlament agierende Gruppe entwickelt hat.
Die Politiker, die damals regiert haben, das war wahrscheinlich der Oberbürgermeister Günter Metzger oder so.
Ja, richtig, vor. Ja.
Oder diese ganzen, die Frau Geiger und wie die ja, da ja. Das waren ja so Leute, ja. Die sich über Jahre hinweg alle Bälle zugespielt
ja.
haben. Und plötzlich kommt so ein Rowdy wie du da rein.
Ja.
Und dann auch gleich mit 10%, wie haben die euch eigentlich behandelt? Waren die höflich, waren die freundlich?
Also es war natürlich das Gegenteil.
Und das erste Mal, als du zum ersten Mal vor diesen ja. diese Raum rein, dieses ja. Linkhaus ist es ja, glaube ich,
ja.
wie war das?
Ja. Nee, gut, ich meine, wie soll man das beschreiben? Wir traten natürlich mit geschwellter Brust an, ja, wir traten mit geschwellter Brust an und wir haben, wie soll ich sagen, wir haben dort auch aus voller Überzeugung sozusagen operiert und wir stießen natürlich sofort auf den geballten Widerstand der etablierten Parteien. Und es ist ja auch nicht zufällig, dass die FDP, die SPD und die SPD, die CDU und die FDP sich zusammengeschlossen haben gegen die Grünen. Wir haben damals gesprochen von der Elefantenkoalition. Also die anderen Parteien haben sich alle zusammengeschlossen gegen uns. Und wir traten natürlich schon überzeugend auf, wurden aber bei Gelegenheit ziemlich runtergeputzt. Und ich erinnere mich zum Beispiel, ich war dann Mitglied im Haushaltsausschuss, also im Haupt- und Finanzausschuss. Und da saßen dann so ungefähr 15 bis 18 Leute und ich als einziger Grüner. Und wenn ich dann eine Frage stellte, war der Günter Metzger, ja, aber das ist doch vollständig klar, Herr Barth, bei uns ist doch keine Nachfrage notwendig, bitte schön der nächste Punkt. Also wir wurden eigentlich ziemlich mies behandelt, ja, sehr, sehr. Aber gut, man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch nicht vor zurückgeschreckt zu sagen, denn wir machen dem Filz Beine, dem roten Filz Beine, war immer die SPD hier in Darmstadt, und wir machen dem roten Filz Beine und haben die natürlich schon auch attackiert. Oder zum Beispiel noch eine kleine Szene zu erzählen. Es war in Frankfurt eine Anti-Nazi-Demonstration gewesen und Günter Saré, ein Demonstrant, ist von einem Wasserwerfer überrollt worden, der war tot. Und daraufhin habe ich im Parlament den Antrag gestellt, eine Schweigeminute einzulegen, um Gedenken für Günter Saré. Und es wurde natürlich abgelehnt, so was gehört hier überhaupt nicht hierher. Und dann habe ich folgenden Trick gemacht, dann habe ich mich gemeldet, bin ans Pult gegangen und wollte meine Rede halten, habe dann gesagt, so, jetzt schweige ich hier 2 Minuten und mache 2 Minuten Schweige. Und das war natürlich für die, haben die aus, reden Sie, Herr Barth, ja, reden Sie doch. Ich habe kein Wort gesagt, bin einfach nur stehen geblieben. Und das hat die sehr empört und ich habe sie natürlich da am Wickel gehabt und es war großer Aufstand. Naja, und zwar hat nach 2 Minuten ging es dann weiter, aber es hat für große Aufregung gesorgt.
Kurzum, die parlamentarische Arbeit ging dann in die Richtung, dass die Grünen in Darmstadt immer stärker wurden. Wir sind ja dann bis an 24% herangegangen. Wir hatten dann 10, 12, 16, 18 Mandate im Parlament. Und dann kam die Stunde 1993, glaube ich, dass eine Koalition geschlossen wurde. Ja, und zwar dann mit Peter Benz und Michael Siebert. Unser Spitzenkandidat, Günter Meier, wie sie alle hießen. Und das ist allerdings dann nach 2 Jahren in die Brüche gegangen. Und die ist aber wieder aufgelegt worden, 4 Jahre später. 1997 ist dann wieder eine rot-grüne Koalition zustande gekommen. Und die zieht sich eigentlich bis heute, 2013, weiter durch. Allerdings jetzt seit neuestem mit dem Wechsel, dass die Grünen nicht mehr mit der SPD, sondern mit der CDU eine Koalition haben. Ich sag mal so, ein ganz großes Dilemma ist es zweifellos, wenn eine Partei über 50 Jahre an der Macht bleibt. Das entsteht in dieser Partei das Gefühl, dass diese Stadt ihnen gehört und dass alles und jedes eigentlich ihre Sache sei und dass sie das immer das Beste für die Stadt tut und dass eigentlich immer die SPD das ist. Und das führt natürlich letztlich zu einem Besitzdenken, was Manfred Teschner übrigens mal in einer Rede sehr gut analysiert hat. Es führt zu einem Denken, das sich abstumpft immer mehr gegen Kritik und gegen transparente Überlegungen. Und es blockiert sich selbst immer mehr, bis hin, wie wir es jetzt erlebt haben, dass dann die SPDler so kühn waren, dass sie die Kämpfe gegeneinander in der eigenen Partei führen, dass also sozusagen, die Blindheit geht so weit, dass sie gar nicht mehr wahrnehmen, andere Parteien oder andere Gruppen, sondern dass in ihrer eigenen Partei ein Flügelkampf entsteht, der dann natürlich auch zum Scheitern verurteilt ist, weil irgendwann die anderen dann sagen, ich glaube SPD, ihr habt den Überblick verloren. Und so ist das auch hier in Darmstadt gewesen. Die SPD hat wirklich in einer Weise abgewirtschaftet und alles selbst zertrümmert, sodass bei der nächsten Wahl, die auch abgestraft wurden, nämlich bei der letzten Wahl jetzt, und die Grünen eine derartige Übermacht gewonnen haben, dass die Grünen sich aussuchen konnten, mit wem sie koalieren. Und sie haben dann natürlich nicht mehr mit dem koaliert, unter dem sie Jahre gelitten haben, sondern haben einen neuen Partner sich gesucht, die CDU. Und das kann ich gut verstehen, dass die SPDler darüber sauer sind. Aber ich glaube, wenn die SPDler ehrlich mit sich selber sind, dann müssen sie das auch konzidieren, dass das der einzig richtige Schritt war. Ja, also ein Beispiel ist zweifellos diese ICE-Diskussion. Dass also sozusagen, also ganz abgesehen davon war der Streit, ist ausgebrochen zwischen zwei Flügeln, Dieter Wenzel gegen Walter Hoffmann. In einer Abstimmung ging es darum, wer zum Oberbürgermeisterkandidaten gekürt werden sollte. Und es sah so aus, als wenn der Dieter Wenzel das wird. Und es ist der Walter Hoffmann geworden. Und in dem Moment hat sich die Partei gespalten. Ein Teil hat sofort erklärt, der Walter Hoffmann, der kann das nicht, der ist dazu unfähig. Walter Hoffmann war ja Bundestagsabgeordneter in Berlin und hat dort seine Tätigkeit und ist dann hier zum Oberbürgermeister gekürt worden. Und der Konflikt hat zwei Lager. Interessant ist, wie zum Beispiel an der ICE-Frage, dass also der ICE erklärt wurde, Darmstadt braucht einen ICE-Halt, also einen Halt für die schnellen Züge. Und hat immer gesagt, dass der Hauptbahnhof der einzige Punkt ist, wo das stattfinden kann. Hanno Benz oder Peter Benz. Walter Hoffmann hat dann eine Diskussion geführt mit der Bahn in Berlin und hat dort einen Vorschlag eingebracht, man könnte doch auch einen ICE-Halt in Griesheim machen. Das wäre, die Schnellgleise würden durch Griesheim fahren und man müsste vom Hauptbahnhof nach Griesheim dann das kleine Stück überwinden mit einem Shuttle oder sowas. Ja. Und daraufhin hat dann Peter Benz und Hanno Benz gesagt, es ist unerhört, dass Walter Hoffmann in einem Alleingang so einen Vorschlag gemacht hat. Und so ging das dann hin und her. Also dann wurden verschiedene Vorschläge gemacht, wo die Trasse laufen sollte und so weiter. Und in der eigenen Partei, in der SPD, wurden dann verschiedene Vorschläge gemacht und gegenseitige Vorwürfe, warum man diese alte Position verlassen hat, eine neue. Also das ist so ein Beispiel,
dass im Grunde genommen die SPD meinte, sie bestimmen, wo der ICE verläuft und das auch noch mit unterschiedlichen Positionen. Also das war dann für immer schwerer zu erklären für andere, was das sollte. Also was mir nochmal wichtig ist, ich war ja, gut, mir geht der Ruf voraus, also ein bisschen Chaot. Ja. Das hat in gewisser Weise, mag das ein bisschen stimmen, es ist eher so meine Art, wie soll ich sagen, mit Unvorhersehbarkeiten nach vorne zu stoßen. Aber was ich gleichzeitig beteuern muss, ist, dass ich zum Beispiel den Grünen von 1984 bis 1994 treu geblieben bin. Ne? 84, 94, nein, bis 4, also 20 Jahre. Ich war bei den Grünen 20 Jahre und habe alles und jedes mitgemacht. 15 Wahlkämpfe, Plakate geklebt. Und also war mir für nichts zu schade. War auch Kandidat 1994 für den Bundestag, dem Wahren, dem Guten, dem Schönen. Also ich habe also jedenfalls sehr viel und sehr treu sozusagen das gemacht. Das ist meine kleine Broschüre, dem Wahren, dem Schönen und dem Guten. Eine Entlehnung aus der Klassik. Kurzum, jedenfalls war ich aber mit zunehmenden Jahren wurde mir sodass auch ein Stückchen unwichtiger. Ich habe gedacht, die Grünen waren mir dann auch in vielen Dingen zu nachgiebig und haben jeden Kompromiss mitgemacht und sind eigentlich ins Fahrwasser auch der SPD gekommen, haben das Darmstadion mitgebaut und so weiter. Also auch viele Unsinnigkeiten mitgemacht. Und meine Idee war schon, dass man auch an manchen Punkten Nein sagen muss. Der erste Punkt, und ich habe dann darauf gewartet, auf Punkte, wo es mir drauf ankam, klar zu sagen Nein. Der erste Punkt war die Oettinger Villa. Das heißt, die Grünen haben dem zugestimmt, dass die Jugendlichen dort raus sollten und das Polen-Institut in die Oettinger Villa hineinkam. Erst nachdem die Oettinger Villa-Leute Aufstand gemacht haben, haben die Grünen davon Abstand genommen. Ich habe gleich im Moment. Die zweite Sache war die, dass das Drogenzentrum, was am Herrengarten ja angelagert ist, das Zentral, und dieses Drogenzentrum wollten die Grünen und die SPD oben ans Böllenfalltor legen, praktisch eher in ein Villengebiet, in ein Gebiet der Entspannung, wo Spaziergänger gehen, Sportanlagen, eine Umsteigesituation vom öffentlichen Nahverkehr ist. Und dort sollte das Drogenzentrum hin. Und da an der Stelle habe ich auch mit vielen Leuten geredet, haben gesagt, das ist also so ein Unsinn, hätten sie nie gehört. Das Drogenzentrum gehört in die Innenstadt, dort, wo auch die Drogenabhängigen sind. Und da habe ich ein zweites Mal mit Nein gestimmt. Daraufhin haben die Grünen klar gesagt, Jürgen, du hast zweimal mit Nein gestimmt, du passt nicht mehr in die Fraktion, wir schließen dich aus der Fraktion aus. Und das haben sie gemacht. Und dann gab es Gott sei Dank im Parlament eine Fraktion, nämlich UFBASE, die gesagt hat, Jürgen, komm doch zu uns, du bist für die Grünen eh viel zu schade, was ich dann auch dankend angenommen habe und beim nächsten Mal mit UFBASE auch kandidiert habe. Und daraufhin haben die Grünen mich aus der Partei ausgeschlossen, weil gesagt wird, ist ja klar, wenn man für eine konkurrierende Partei kandidiert, dann kann man auch nicht mehr in der alten Partei bleiben. Ja, ich habe natürlich auch mit Wiesbaden versucht, mit Tarek Al-Wazir und mit Leuten, die ich kannte, dass sie als Vermittler tätig werden. Aber ich muss dazu betonen, das Grundgefühl war, dass mir die Politik der Grünen auf die Eier ging. Ja, es waren viele Dinge, die mir nicht mehr gefallen haben. Und ich habe auch ein Stückchen drauf gewartet und habe es auch sozusagen angelegt darauf, dass ich gesagt habe, so, jetzt stimme ich hier klar mit Nein. Und wenn ihr dann mich nicht mehr haben wollt, okay. 25 grüne Kalenderjahre, da habe ich eine Zusammenstellung gemacht über, wie viele Seiten sind es? Über 20 Seiten, über die einzelnen Schritte bei den Grünen, was an wichtigen politischen Entscheidungen war und so weiter. Das habe ich mal aufnotiert und habe das die Akten darüber auch abgegeben im Stadtarchiv bei Peter Engels. Und da habe ich ein kleines Schreiben geschrieben und das auch für die alle Grünen mit ein paar Notizen, den letzten Satz. Man sieht aber auch, heute im April 2013 kommen zu diesen 25 Jahren schon nochmal wieder 10 Jahre dazu. Man sieht, wie lange es gedauert hat, bis die Grünen eine in Darmstadt nicht mehr wegzudenkende feste Gruppe geworden sind. Man sieht aber auch, wie viele Umwege und Verletzungen es gegeben hat auf dieser langen Reise. Auch mir sind vor 10 Jahren Kraft und Lust abhanden gekommen über dem Dauerstress, Kompromiss oder Gradbleiben. Ich bin stolz, jetzt kommt dieser Satz, ich bin stolz, diesem Projekt so lange treu gewesen zu sein, aber ich bin auch froh, glücklich davon gekommen zu sein. Also ist schon eine gewisse Altersmilde. Und mein lieber Rainer Lind, es ist so, es gibt ja noch, es gibt so viel zu tun in dieser Stadt und auch bei Ufwasser bin ich sehr glücklich aufgehoben und könnte man natürlich auch noch mal einiges zu sagen, warum ich mich dort sehr gut aufgehoben fühle. Ein wesentlicher Punkt von Ufwasser ist, dass sie Freunde bleiben wollen, Freundinnen und Freunde. Also auch ein politisch anderes Denken oder eine kontroverse Meinung führen nicht dazu, dass die Freundschaft aufgekündigt wird. Ja. Und das ist in anderen Parteien leider so, dass es da Hauen und Stechen gibt. Und bei Ufwasser ist die allererste wichtigste, dass man gerade bleibt, wie Sie immer sagen, die Ufwasser, dass man selber vor sich gerade bleibt und dass auch die anderen das respektieren, dass das freundschaftliche Verhältnis nicht tangiert. Das ist eine sehr, mir sehr angenehme und macht uns natürlich auch ein bisschen leicht und ist vielleicht, wenn man an die Macht käme, vielleicht nicht durchzuhalten, dieses Freundschaftliche. Aber in diesem Form, wie die Ufwasser agieren, als eine kleine, feste, gute Gruppe, ist es ein sehr gutes Konzept, wo ich mich sehr wohl drin fühle.